in eine Sitzung bei der Arbeit, wo wirklich die höchsten Entscheidungsträger des Unternehmens anwesend waren und wir haben überzogen. Wenn ich jetzt nicht abfahre, dann komme ich zu spät in die Kita. Und dann habe ich gemerkt, wie eine Panikattacke ranrollt und bin rausgerannt und unten vor dem Gebäude weinend zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, jetzt ist vorbei.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Julia Pankdin. Sie macht gerade erfolgreich Karriere in der Medienbranche, als sie ungeplant schwanger wird. Nach einer kräftezehrenden Geburt durchlebt sie eine anstrengende Elternzeit, bekommt kaum Schlaf, fühlt sich von ihrem Partner nicht immer wertgeschätzt und als sie zusätzlich auch wieder anfängt zu arbeiten, kapituliert ihr Körper unter der Doppelbelastung zwischen Karriere und Kind. Und heute ist sie aber hier und ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Pankdin.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Ja, wie haben Sie denn als Kind Familie erlebt, wenn Sie sich erinnern?
Ja, tatsächlich bin ich mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Mein Vater war nicht Bestandteil meiner Kindheit. Er ist sehr früh, hat er uns verlassen und ist untergetaucht und dementsprechend habe ich da gar keinen Bezug. Mhm. Meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekommen hat. Also sehr jung würde man, ja doch im Vergleich zu heute. Sie war, glaube ich, 23, als sie mich bekommen hat und stand dann quasi alleine da. Und das habe ich natürlich meine ganze Kindheit durch beobachtet, was das bedeutet, wenn eine junge Frau ein kleines Kind und sich selbst durchbringen muss. Und habe so natürlich auch ein sehr starkes Frauenbild erlebt, aber auch immer wieder Schwierigkeiten natürlich, weil wir finanziell immer sehr knapp dran waren.
Also Ihre Mutter war selbstständig als Schneiderin, ne? Wie sehr musste sie sich denn strecken, um allein alles zu stemmen, wenn Sie sagen, der Vater war untergetaucht und hat dann offenbar auch gar nicht unterstützt, oder? Oder
nee, gar nicht.
Gar nicht. Mhm.
Tatsächlich gar nicht. Mhm. Meine Mutter war wirklich ihr Leben lang auf der Streckbank. Sie war auch nicht von Anfang an selbstständig. Das hat sie sich mit so jung noch nicht getraut, aber sie hat es dann geschafft, sich selbstständig zu machen in ihren 30ern. Und sie hat geradelt im Hamsterrad wie verrückt. Aber sie hat es immer geschafft, dass wir ein warmes Dach über dem Kopf hatten und Essen auf dem Tisch. Mhm. Ich habe sie einfach sehr wenig gesehen. Mhm. Also eine Zeit lang, ich habe dann auch, ich bin dann mit 10, habe ich quasi darum gebettelt, dass ich ins Internat darf, weil ich mich einsam gefühlt habe zu Hause und sehr viel Honey und Nanny gelesen habe und mir das total cool vorgestellt habe.
Ja, Sie haben ja dann Abi gemacht und Sie haben schon die Schweiz angesprochen. Sie sind dann der Liebe wegen nach Zürich, sind aber auch dort geblieben, als die Beziehung dann auseinandergegangen ist. Haben da auch studiert, jahrelang in einer PR-Agentur gearbeitet, haben auch dann irgendwann die Leidenschaft für den Journalismus entdeckt. Wie wichtig war Ihnen in all den Jahren es auch, sich beruflich was aufzubauen, also auch Erfüllung im Beruf zu finden?
Sehr wichtig. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es Erfüllung nennen würde oder ob ich eher angetrieben war von Existenzängsten. Mhm. Ich meine, wenn man eine Mutter beobachtet, die so strampeln muss, dann macht das natürlich schon was mit einem. Und ich hatte das Glück, dass ich immer sehr gut in der Schule war und auch sehr wissbegierig und es mir einfach fiel, aufs Gymnasium zu gehen und ja, auch relativ einfach immer Jobs gefunden habe. Ich habe schon in meiner Teenagerzeit angefangen zu arbeiten, unter anderem als Kräuterverkäuferin auf dem Viktualienmarkt in München, weil ich einfach immer schon mein eigenes Geld verdienen wollte, um unabhängig zu sein und meine Mutter zu entlasten. Und als ich in die Schweiz gegangen bin, war ich Anfang 20 und schon ein paar Jahre komplett auf mich gestellt. Und da war mir einfach klar, ich muss vorwärts machen, damit ich mich finanzieren kann. Die Schweiz ist ja noch mal um einiges teurer als Deutschland. Und das hat aber auch, das hat mir entsprochen. Ich bin ein Mensch, der sehr große Freude findet bei der Arbeit, wenn er was macht, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen kann. Und
erzählen Sie mal, woran zum Beispiel?
Also Sie hatten vorher gesagt, ich wäre jahrelang in der PR gewesen. Mhm. Das war tatsächlich nicht die PR, sondern ich habe während dem Studium bin ich in der PR gelandet, in einer tollen Agentur mit tollen Mitarbeitern, mit coolen Kollegen. Das hat mir aber gar nicht entsprochen. Und ich bin niemand, der gerne Menschen anruft und ihnen was verkauft. Und das macht man in der PR auch. Da muss man Journalisten Geschichten verkaufen und versuchen, die irgendwie zu platzieren. Und das hat mir absolut nicht entsprochen. Und damals habe ich gesagt, ich möchte auf die andere Seite. Ich möchte, dass jemand mich anruft und mir versucht, was zu verkaufen. Und ja, dann habe ich da alles dafür gegeben und auch echt mit Ende 20 dann nochmal ein Praktikum gemacht, weil in Journalismus einzusteigen ist oft mit Praktika verbunden. Mhm. Und hatte das Glück, einen Chef zu haben, der gesehen hat, dass ich nicht nur schreiben kann, sondern eben auch Fähigkeit habe und Interessen und Ambitionen, Sachen zu verändern. Mhm. Und hat mir dann immer wieder neue Projekte übertragen. Das heißt, ich bin relativ schnell in der Projektleitung gelandet und durfte auch selber Ideen reinbringen. Gerade in der Zeit, wo ich angefangen habe, hat das alles mit Social Media angefangen. Da mussten sich die Medien neu aufstellen. Und ich durfte einfach ausprobieren und machen. Und das ist was, das entspricht mir massiv. Also neue Sachen anreißen, umsetzen, interdisziplinär arbeiten, alle möglichen verschiedenen Arten von Fachbereichen abklappern und das Wissen aufsaugen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Mit Anfang 30 haben Sie dann eine neue Partnerschaft begonnen. Wenn Sie die Zeit dann bis zu der Schwangerschaft beschreiben, wie haben Sie da so zusammengelebt? Wie würden Sie das erklären?
Wir sind beide sehr engagierte, ambitionierte Mitarbeiter, sag ich jetzt mal. Also er ist definitiv auch auf der Karriereschiene gewesen. Er hat zu der Zeit gerade noch einen Master abgeschlossen. Wir waren so dieses, ich würde sagen, ein junges, typisches Double-Income-No-Kids-Paar. Also wir haben viel gearbeitet, sind aber auch viel reisen gegangen. Ja, haben einfach uns die Welt angeschaut und das Leben genossen.
Und wie war dann die Zeit, bevor Sie dann schwanger geworden sind? War das genau diese Zeit, in der Sie beide sehr ambitioniert waren, reisen waren, in der eigentlich das auch Ihr Leben war und es war gut, dass es genau so ist?
Ja, also ich meine, das Thema Kinder kam schon immer wieder auf, vor allem von seiner Seite. Er ist viel klassischer aufgewachsen als ich. Für ihn war das, glaube ich, dieses Modell Mama, Papa, zwei Kinder war irgendwie so vorgespurt. Bei mir war es eher so, dass ich gesagt habe, hey, nicht der richtige Zeitpunkt, ich weiß gar nicht so richtig, will ich das überhaupt, wenn dann nicht jetzt.
Und wie war dann die Situation, als Sie gesehen haben, oh, ich bin schwanger? Erinnern, wie war das?
Boah, das war schwierig. Also es ist, für mich hat es sich kurzzeitig angefühlt wie ein Kontrollverlust. Ich hab's rausgefunden und ich war krank. Also ich war total verkältet und zu Hause und hab's rausgefunden und er war bei der Arbeit und ich war einen Tag lang in dieser Gedankenspirale und dachte nur, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Weil genau zur gleichen Zeit wurde auch im Geschäft eine Umstrukturierung bekannt gegeben und ich dachte, es ist der blödeste Zeitpunkt ever. Ich werde sowieso meinen Job verlieren, wenn du jetzt schwanger wirst oder wenn du jetzt schwanger bist, dann bist du die Erste, die aussortiert wird. Es hat wahnsinnige Ängste in mir ausgelöst. Und als er dann abends heimkam, hat er sich aber so massiv gefreut, dass ich ja wie dann plötzlich so zwischen zwei Welten hing, zwischen eigentlich will ich das gar nicht und gleichzeitig, ja gut, jetzt bin ich 33 und dann irgendwie so das im Ohr, ja wenn du keine Kinder kriegst, dann wirst du es irgendwann bereuen. Also da war so viel in meinem Kopf, ich war komplett überfordert.
Konnte Ihr Freund das denn verstehen, was da in Ihnen vorgeht?
Ich glaube nicht. Er hat einfach nur gesagt, ja, wir kriegen das schon hin. Aber ich meine, eben für ihn hieß das auch nicht so viel Veränderung, oder? Also ich meine, wir haben dann schon irgendwie in den kommenden Monaten drüber gesprochen, dass es mir wichtig sei, dass er auch reduziert und so. Und er hat dann gesagt, ja. Aber am Ende war das in seiner Branche nicht möglich. Also als er dann letztendlich endlich mit seinem Vorgesetzten drüber gesprochen hat, hat er gesagt, nee, das gibt's bei uns nicht. Und dann war es einfach so.
Das hört sich ja so ein bisschen erstmal, wie Sie es beschrieben haben, auch nach innerer Achterbahn an. Also viele Gedanken, oh, was wird? Und mein Leben wird sich total ändern. Auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch in dem Alter. Hat sich das dann in der Schwangerschaft so fortgesetzt?
Tatsächlich war es dann eher so, dass ich es aufgrund dieser Restrukturierung und den vielen Projekten, die liefen, einfach ausgeblendet habe.
Aha, okay.
Ja, ich habe die Anfänge der Schwangerschaft, habe ich einfach, wie gesagt, okay, jetzt ist es halt so, aber jetzt einfach weitermachen. Und
als wäre nichts gewesen.
Ja, es wäre nichts. Und das war auch krass, weil mein Körper das geschafft hat, das recht lange, also ich hatte wie das Gefühl, ich habe das so in mich reingezogen, dass man es auch gar nicht wirklich gesehen hat. Ich habe es letztendlich in der Arbeit auch erst im 5. Monat gesagt. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, konnte sich mein Körper entspannen und plötzlich hat man einen Bauchansatz gesehen. Aber vorher war einfach weitermachen.
Sie hatten dann ein prägendes Gespräch mit einer Ärztin. Wie ist es dazu gekommen?
im 7. Monat habe ich plötzlich massive Unterleibsschmerzen bekommen. Und dann sind wir in den Notfall gefahren ins Spital. Und da hatte ich bin ich auf eine ganz tolle Ärztin getroffen, die bis heute, also ich habe dann auch zu ihr gewechselt, bis heute meine Gynäkologin ist, die dann gemeint hat, ja, es seien verfrühte Wehen. Aber mich vor allem mal gefragt hat, wie mein Leben im Moment so aussieht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wie soll es denn aussehen? Ich bin am Arbeiten und dann komme ich heim und dann gehe ich schlafen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wie viel ich arbeite, was ich arbeite. Und dann hat sie so Fragen gestellt, wie haben Sie denn das Kinderzimmer schon eingerichtet? Und ich so, hä, was? Nein, ich habe keine Zeit. Und dann hat sie zu mir gesagt, Frau Panknin, ich habe das Gefühl, Sie haben noch gar nicht begriffen, was Sie gerade tun. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie jetzt? Und dann sagt sie, Sie bauen gerade einen Menschen in Ihrem Körper. Und dann habe ich sie so angeschaut und habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, das kostet unglaublich viel Energie, aber vor allem haben Sie jetzt Verantwortung nicht nur über sich selbst, sondern über einen anderen Menschen. Ist Ihnen das bewusst? Das heißt, Sie brauchen Erholung, Sie brauchen regelmäßiges Essen, Sie brauchen regelmäßigen Schlaf. Mhm. Was Sie mit Ihrem Körper machen, ist mir gerade total egal, aber das kleine Wesen in Ihrem Körper nicht. Und Sie laufen hier entweder mit einer 50-prozentigen Krankschreibung raus oder ich behandle Sie nicht.
Klare Ansage.
Sehr klare Ansage. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, das geht nicht, ich habe so viele wichtige Projekte, wir haben eine Umstrukturierung, vielleicht verliere ich meinen Job. Und dann hat sie gesagt, oder das Baby. Ja, und das war, also es hat mich mega durchgeschüttelt. Ich habe mir fast in die Hose gemacht bei dem Gedanken, dass ich ins Geschäft laufen muss und sagen muss, ich bin jetzt 50% krankgeschrieben. Ja, warum? Ja, ich bin schwanger. Das ist so. Und dann, ja, aber letztendlich war das der Moment, der Gong, den ich gebraucht habe. Mhm. Dass ich dann auch wirklich gesagt habe, ja gut, dann ist es halt jetzt so. Und das Schöne war auch, im Geschäft hat man gar nicht so schlimm reagiert. Hat dann nur gesagt, oh, ja, blöd, ja, ist schade. Ja, aber du kommst ja wieder. Mhm. Und dann hat es mir irgendwie so gezeigt, so, aha, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, dann.
Wie haben Sie dann die Geburt erlebt?
Puh, anstrengend. Also tatsächlich das, was ich vorher gesagt habe mit dem Geburtsvorbereitungskurs, der hat bei mir eher Druck aufgebaut, weil man uns eben erzählt hat, warum es so wichtig sei, dass man natürlich gebärt zum Beispiel und dass man ja keine Medikamente nehmen soll etc. pp. Und dann hat man uns auch gesagt, wir sollen aufgrund der schwierigen Situation in Spitälern, weil die ja so überlastet sind, sollen wir so einen Brief schreiben ans Personal, wo wir unsere Wünsche reinschreiben, damit dann eben nichts gemacht wird, was man nicht will. Und das habe ich dann alles gemacht. Ich bin ja ein braver Lemming und mache das, was man mir sagt. Das hat mich dann aber während der Geburt so unter Druck gesetzt, dass ich mich sehr lange gegen eine PDA zum Beispiel gewehrt habe. Und ich habe insgesamt knapp 40 Stunden Wehen gehabt. Und irgendwann nach 30 Stunden habe ich nur noch geweint und mein ganzer Körper hat gezittert, weil ich hatte einfach keine Kraft mehr und hatte aber dieses Ding PDA komplett ausgeblendet. Und es hat mich auch im Spital niemand gefragt, weil es ja explizit in meinem Brief stand, ich möchte natürlich gebären. Mhm. Und irgendwann hat dann aber mein Partner zu mir gesagt, willst du dir nicht doch eine PDA überlegen? Es ist ja Stress für euch beide. Und in dem Moment habe ich ihn angeschaut und gesagt, ja, bitte. Das war auch so für mich so die Absolution, dass er sagt, komm jetzt, du hast hart genug gekämpft. Mhm. Und ab dem Moment, also das ging dann mega schnell, da kam ein Arzt, eine ganz tolle Schwester, die mich dann gehalten hat. Ich habe diesen Peaks, habe ich nicht mal gemerkt. Und da hat sie gesagt, jetzt kommen noch 3 Wehen und dann ist der Schmerz vorbei. Und das war, habe ich mich gefühlt, ich weiß nicht, als wäre ich high. Plötzlich war dieser Schmerz weg und ich konnte mich entspannen und die letzten 3 Stunden oder was es war, war dann echt entspannt.
Und dann, als Ihre Tochter dann zur Welt gekommen ist, wie war das?
Das war dann auch schon wieder stressig, weil irgendwas mit ihrem Blut nicht gestimmt hat und sie, glaube ich, irgendwie nicht richtig Luft bekommen hat. So richtig gesagt hat man es uns nicht. Wir haben einfach gemerkt, die Ärzte sind nervös und haben sie uns auch nicht gerade gegeben und dann war das aber irgendwie so, dass wir in einem Spital waren, wo gar kein Kinderarzt da war. Dann haben sie den gerufen und irgendwann haben sie mir die Kleine dann einfach auf die Brust gelegt. Hat die Hebamme gesagt, naja, vielleicht beruhigt sich's ja, wenn sie die Mama spürt. Und das war dann tatsächlich so. Also der Arzt kam irgendwie 2 Stunden später, habe ich auch gedacht, das hätte man sich auch sparen können. Aber bis dahin war dann die Kleine irgendwie stabil von den Werten her. Was aber wirklich krass war, dass ich dann dieses Hemdchen ausgezogen habe, weil man ja dann versuchen soll zu stillen. Und dann sagt die Hebamme, schaut so auf meine Brustwarze und sagt, ja, das wird nix. Mhm. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, wie meinen Sie das? Und dann hat sie gesagt, ja, hat man Ihnen nicht gesagt, dass man das vorbereiten muss, damit das Kind da richtig andocken muss. Und ich hatte gerade schon das Gefühl, okay, ich habe schon versagt. Es hat dann auch wirklich, also wir sind dann 3 Tage im Spital gewesen und es war 2 Tage Horror. Die Kleine hat geschrien, man hat mir immer wieder versucht, sie anzusetzen. Ich habe Schmerzen gehabt, wie verrückt. Und irgendwann nach dem 2. Tag kam dann so eine Stillberaterin, die meinte, jetzt nehmen wir mal den Druck raus. Ich bringe Ihnen mal so eine Abpumpmaschine. Wir geben der Kleine Abtamil. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Kleine braucht einfach was zu essen. Mhm. Die hat mich quasi gerettet, aber die 2 Tage vorher waren einfach nur Horror und nur Stress. Ich glaube, mein Cortisolspiegel war wahrscheinlich ähnlich hoch wie damals im Burnout.
Also das heißt, sie hatten sich zwar gefreut auf das Ganze, also auf das Kind in den letzten Schwangerschaftswochen, aber es war eigentlich erstmal wieder Druck. Es war irgendwie das Gefühl, wie sie gesagt haben, oh, ich habe versagt an der Stelle, irgendwas ist falsch gelaufen. Also es gab nicht so diesen Moment einer Innigkeit oder einer Nähe gleich?
Nee, das ist tatsächlich was, das sagen ja, also das hört man ja immer wieder, in dem Moment, wo du das Kind auf dir drauf liegen hast, hast du alles vergessen. Mhm. All die Schmerzen und alles, nee, das hatte ich nicht. Es war tatsächlich so, man hat mir das Kind dann auf die Brust gelegt, aber viel zu weit hochgeschoben und ich konnte mich ja noch nicht so richtig bewegen. Ich wusste auch nicht, wie darf ich jetzt dieses kleine Wesen anfassen? Es war ja das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Darf ich die jetzt runterziehen? Darf ich nicht? Und ich habe immer darauf gewartet, dass dieser Moment kommt, wo ich alles vergesse. Aber nein, das war nicht so. Mhm. Ich habe sie angeschaut, ich habe gedacht, du bist herzig, aber ja, jetzt müssen wir uns erstmal kennenlernen. Und dann war das natürlich die 2 Tage, wo sie dann so geschrien hat und ich das Gefühl habe, ich versage auf ganzer Linie. Und auch diese Unruhe im Spital, da geht ja ständig die Tür auf, ständig will irgendjemand was von dir. War jetzt nicht unbedingt das Klima, wo ich gesagt hätte, hey, das wäre jetzt so das perfekte Klima gewesen, um sich einfach mal nahe zu kommen und kennenzulernen. Das ist dann eigentlich erst zu Hause so richtig passiert.
Und wie ging dann das Leben zu Hause weiter? Sie haben ja schon geahnt, dass alles anders wird. Wie war es dann, die ersten Tage, die ersten Wochen?
Es ist ein bisschen blurry. Also so ganz erinnern kann ich mich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir haben ja zu der Zeit hier auch noch gar keine Vaterschaft. Also hier heißt es ja Mutterschaftsurlaub und Vaterschaftsurlaub. Damals war der Vaterschaftsurlaub 1 Tag. Das wurde erst vor 2 oder 3 Jahren wurde es eingeführt, dass Väter 2 Wochen Vaterschaft, also Anrecht auf 2 Wochen Vaterschaftsurlaub haben. Das heißt, ich war recht schnell allein. Und wir hatten ein Kind, das am Anfang, also wo es dann geklappt hat mit dem Stillen, eigentlich jede Stunde trinken wollte. Das heißt, ich war ans Sofa gefesselt den ganzen Tag mit diesem Baby auf mir drauf, immer wieder angedockt, aber so wirklich bewegen kann man sich dann ja nicht und rausgehen auch nicht. Und ich sage heute, wir haben den Fehler gemacht, was ja sehr, sehr viele denken, dass das der richtige Weg ist, dass wir vorher aufs Land gezogen sind. Weil meine ganzen Freundinnen sind in der Stadt gewesen und wir sind, also mit dem Auto ist es nicht so weit, aber mit den Öffentlichen, mit der Verbindung ist es doch 1 Stunde Weg. Das heißt, es kamen am Anfang Leute, die das Baby kennenlernen wollten und halt so diesen typischen Besuch machen, den man halt macht am Anfang. Und dann kam aber relativ schnell niemand mehr. Und das hat bei mir doch zu großer Einsamkeit geführt.
War die gelindert, als ihr Partner dann da war? Oder war das ein Zustand?
Also, nee, gelindert. Also gerade die Einsamkeit nicht. Ich war dann zwar nicht alleine, aber ich war einsam. Weil er ja nicht nachvollziehen konnte, was ich da den ganzen Tag mache. Ich kann das heute auch nachvollziehen, dass ich mir denke, wenn du im normalen Leben weiterrödelst und du kommst nach Hause und die Frau liegt mit dem Kind auf dem Sofa und abends liegt sie genau gleich, immer noch an der gleichen Stelle. Dann hast du auch das Gefühl, ja, die hat ein schönes Leben. Er konnte es nicht nachvollziehen. Er hat zum Teil dann so Sachen gesagt, ja, also wenigstens dein Joghurtbecher hättest du in den Müll schmeißen können. Wo ich einfach dann wirklich wütend wurde und frustriert, weil ich gesagt habe, es wäre schön, wenn ich was anderes essen könnte als Joghurt und überhaupt zum Kochen kommen würde oder irgendwas. Ich habe noch nicht mal geduscht heute. Also bitte kritisiere mich nicht dafür, dass ich meinen Joghurtbecher nicht wegschmeiße, sondern versuch dich irgendwie in mich reinzuversetzen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und schon da hat es angefangen, dass das zwischen uns, dass wir uns eigentlich eher distanziert haben als angenähert.
Nun haben Sie ja auch beschrieben, welche Erfolgserlebnisse Sie hatten im Beruf, ne? Und da waren viele Menschen um Sie rum, da waren Projekte um Sie rum, da waren immer wieder Erfolgserlebnisse. Und das wird jetzt abgelöst durch ein Leben auf dem Land, wo es vielleicht ein paar Antrittsbesuche in Anführungsstrichen gab, aber mehr auch nicht. Sie konnten nicht mal kurz raus, es konnte nicht mal kurz jemand zu Ihnen. Und dann gab es da diesen Raum, diese Zeit, das ständige eigentlich Dasein fürs Kind. Hatten Sie irgendwelche Erfolgserlebnisse am Tag, in Ihrem Alltag?
Ich habe ja nicht die ganze Zeit nicht genossen. Es sind für mich schon Erfolgserlebnisse gewesen, wenn ich einfach mal duschen gehen konnte, ohne dass die Kleine dann gerade wieder geschrien hat und ich nass aus der Dusche springen musste. Also als Projektleiterin habe ich das ja zu Hause schon auch so ein bisschen gemacht. Du versuchst ja dann irgendwie so Strategien zu finden, um dir das Leben zu erleichtern. Das könnte schon sein, dass du einfach genau weißt, wo welche Sachen liegen, damit du nachts, wenn die Kleine aufwacht, das Licht nicht anmachen musst, um sie nicht zu wecken. Dass du zum Beispiel sofort weißt, wo ist das Fieberthermometer oder wo steht die Flasche oder whatever. Und das ist, also ich hatte schon das Gefühl, ich organisiere mich zu Hause eigentlich mega gut, ich habe es im Griff, aber mir hat der Austausch mit Erwachsenen unglaublich gefehlt. Und ich hatte so, das ist so eine Ambivalenz zwischen, ich mache den ganzen Tag nichts und doch tue ich die ganze Zeit irgendwas. Also Zeit ist so ein ganz anderes Gefühl plötzlich. Es ist so, es ist irgendwie nicht mehr deine Zeit, das ist so fremdbestimmt. Du tust und bist die ganze Zeit beschäftigt, aber eigentlich beschäftigt mit Sachen, die, wenn sie zur Routine werden, sehr langweilig sind. Weil du sie immer wieder machst, wickeln, anziehen, waschen, füttern. Also mir hat so auch die intellektuelle Stimulation gefehlt.
Sie haben ja schon auch angedeutet, dass Ihr Partner das nicht so nachvollziehen könnte, welche Anstrengung dahinter war, dass er Ihren Alltag gar nicht nachvollziehen konnte. Ne? Wie sah es denn eigentlich, nur damit ich mir das vorstellen kann, nachts aus?
Also das Spannende ist, ich glaube, die ersten 1, 2, 3 Monate hat sie nachts eigentlich geschlafen, weil sie ja den ganzen Tag durchgetrunken hat. Ich würde jetzt nicht sagen 8, 9 Stunden am Stück, aber sicher mal so, weiß nicht, 4, 5 Stunden am Stück und dann war sie wach und dann wieder füttern und dann nochmal 4 Stunden oder so. Aber das Spannende war, ich hatte eine Hebamme, die mir gesagt hat, ich müsste nachts trotzdem aufstehen, um abzupumpen, damit die Milch nicht versiegt. Heute möchte ich die Frau am liebsten an die Wand klatschen, weil nach dem, was ich heute weiß, stellt sich ja der Körper auf das Kind ein. Und dadurch, dass ich nachts aufgestanden bin, ich habe mir also einen Wecker gestellt, alle 3 bis 4 Stunden, so genau weiß ich das nicht mehr, um abzupumpen. Was aber dann auch dazu geführt hat, dass ich viel zu viel Milch hatte. Irgendwann hatten wir eine riesige Tiefkühltruhe voll mit Milch, was dann praktisch war später, dass man das mitgeben kann und so. Aber nein, ich bin eigentlich nicht zur Ruhe gekommen. Und ab dem Moment, wo, also ich hatte dann 2 oder 3 Brustentzündungen aufgrund dessen und habe dann nicht allzu lang gestillt. Ich glaube, bis im 4. Monat oder so. Und ab dem Moment ging es eigentlich los mit den Schlafproblemen. Dass die Kleine einfach nicht mehr so richtig geschlafen hat. Ich bin aber, obwohl ich ja so progressiv aufgewachsen bin, irgendwie in dieses Rollenmuster gefallen von Anfang an. Ja, du musst ja arbeiten gehen, also mache ich die Nachtschichten, solange ich noch nicht arbeite. Was ja auch Sinn macht in der Zeit, wenn du stillst, obwohl ich ja nachts quasi nicht gestillt habe. Und das, aus diesem Ding sind wir aber nicht mehr rausgekommen. Also es war so, ich habe jede Nachtschicht gemacht. Und er hat geschlafen und ist am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Und ich habe quasi nicht geschlafen.
Das hört sich nicht gut an. Also das ist ja auch etwas, was, wenn Sie schon sagen, da war schon auf dem Weg so zu einer Distanzierung, da kommt ja dann eins zum anderen, zum anderen, zum anderen. Sie haben gerade so in einem Nebensatz gesagt, solange ich noch nicht arbeite, wie schnell sind Sie denn dann wieder in die Arbeit?
Ich war 6 Monate zu Hause. Und bin voll während dem ersten Lockdown wieder eingestiegen. Also nicht voll eingestiegen, sondern während dem ersten Lockdown, ja.
Und hat Ihnen das erstmal gut getan? Dann wieder?
Oh mein Gott, ich habe die Tage gezählt, bis ich wieder arbeiten gehen darf. Für mich war es dann aber mega schlimm, weil, also es war sowieso auch anstrengend, weil durch den Lockdown ja dann plötzlich auch der Partner zu Hause war. Und wir das halt am Anfang, wir hatten damals keine Homeoffice-Räume oder so. Und der saß dann halt anfangs am Küchentisch und in Calls und meinte dann so, ja, könnt ihr mal leise sein? Und ich so, könntest du vielleicht irgendwo hingehen und wir können hier leben, weil wir sind da eigentlich, hier ist so unser Lebensraum. Ich kann diesem kleinen Baby nicht sagen, es soll nicht schreien, nur weil du in einem Call bist, oder? Und ich hatte dann damals wirklich auch gesagt, ich muss hier raus, weil dann ist mir so richtig die Decke auf den Kopf gefallen, weil wenn du dann noch siehst, dass der andere am Arbeiten ist, der macht irgendwelche tollen, wichtigen Sachen, hat das Gefühl, du musst jetzt leise sein, dann fühlst du dich ja noch kleiner. Und deswegen habe ich dann damals meinem Chef, habe ich ihn gefragt, ob ich nicht trotzdem ins Büro gehen darf.
Und wie war das dann? Und war das dann auch so ein Durchatmen, mal so ein mal rauskommen, ja?
Ja, es war so die Erleichterung. Wir hatten das, also wir haben ein Großraumbüro gehabt mit irgendwie 300 Plätzen und es war niemand da. Und aber trotzdem, ich war weg, ich konnte raus, ich konnte nach Zürich fahren. Ich war an einem anderen Ort, wo ich ja plötzlich, also ich meine, damals musste ich ja dann, kurz vorher musste ich ja noch die Kita-Eingewöhnung machen. Unsere Kleine ist dann in die Kita gegangen. Aber ich plötzlich wieder dieses Gefühl, ich kann aufs Klo gehen, wann ich das möchte. Und ich kann jetzt warmen Kaffee trinken. Und ich bestimme jetzt wieder halbwegs über mein Leben und führe Gespräche mit erwachsenen Menschen und darf wieder andere Sachen planen als, wann ist die nächste Mahlzeit fällig und wann muss ich die nächste Windel wechseln. Das war ein unglaublich schönes Gefühl.
Hat sich das dann positiv auf die Beziehung ausgewirkt oder sind die Spannungen trotzdem da geblieben?
Es hat sich insofern nicht wahnsinnig positiv entwickelt, weil er relativ schnell wieder ins Office zurückberufen wurde und er einen langen Arbeitsweg hatte, wo er auch wirklich um 7 am Morgen raus musste, damit er nicht voll in der Rush-Hour landet. Und deswegen gab es da wieder sehr viel Frustrationspotenzial, weil ich neben meinem Job halt dann immer noch dafür sorgen musste, dass ich die Kleine in die Kita bringe und sie auch pünktlich abends wieder abhole. Das heißt, ich war da, obwohl ich ja schon reduziert hatte, ich bin am Anfang mit 60% wieder eingestiegen, er hat weiter 100% gearbeitet, musste ich dann auch noch in meinen 60%, wo ich ja trotzdem weiterhin in einer leitenden Position war, auch noch meinen Terminplan dann danach abrichten an diesen 3 Tagen, wo ich gearbeitet habe, dass es zu den Kita-Zeiten passt und so. Und das war, ich würde sagen, es gab eigentlich nie wieder eine Entspannung, sondern es wurde immer nur schlimmer.
Und war dann irgendwann der Punkt da, dass Sie gespürt haben, das war's, es hat keinen Zweck mehr, wir machen uns nur kaputt?
Tatsächlich war ich da die treibende Kraft, die das immer wieder angesprochen hat. Ich glaube aber auch, da stand ihm auch seine Sozialisierung im Weg. Also er hat auch, als ich mich dann letztendlich getrennt habe, was gesagt, was mich sehr verletzt hat. Wo er gesagt hat, ja, für dich ist es ja einfacher, du kennst es ja nicht anders, du bist ja schon ohne Vater aufgewachsen. Da musste ich wirklich sagen, hey, und genau das ist der Grund, warum ich es mir so sehr anders gewünscht hätte. Aber wir haben es nicht geschafft und es bringt niemanden von uns was, wenn wir zusammenbleiben, immer in dieser Anspannung, wenn wir beide auf rohen Eiern laufen, unser Kind merkt das auch und das will ich ihr nicht antun.
Wie haben Sie sich dann abgesprochen? Wer hat wo gewohnt? Wo war Ihre Tochter?
Nachdem ich ja das Gefühl hatte, ich bin diejenige, die geht, also er auch das Gefühl hatte, ich würde zu früh aufgeben und die Familie kaputt machen, habe ich mir dann eine Wohnung gesucht und hatte mega Glück, dass ich halt irgendwie 7 Minuten Autofahrt von unserer alten Wohnung was gefunden habe, was ich auch finanziell stemmen konnte. Was mir wichtig war, dass wenn wir uns schon trennen, dass die Kleine in der gleichen Kita bleiben kann und wir sie da nicht auch noch entwurzeln. Ja, und am Anfang konnten wir uns beide nicht vorstellen, länger als einen Tag von der Kleinen getrennt zu sein. Das heißt, wir haben am Anfang jeden Tag gewechselt. Der eine hat sie morgens in die Kita gebracht, der andere abgeholt und andersrum. Und das haben wir relativ lang gemacht. Ich würde jetzt sagen, das Jahr. Seit Anfang letztem Jahr haben wir dann gewechselt aufs Wochenmodell. Also dass einer sie morgens am Montag in den Kindergarten bringt und der andere sie am Abend abholt und dann beginnt die Woche des anderen.
Und Sie haben ja gesagt, dass es Ihnen wehgetan hat, weil Sie es sich anders gewünscht haben, aber da ist ein Schlussstrich. Sie haben eine Aufteilung, Sie arbeiten, Sie haben auch mal Zeit, ruhig durchzuschlafen. Man könnte ja denken, das bringt Entspannung. Ist trotzdem Druck da geblieben in Ihrem Leben?
Heute weiß ich, es hat schon viel früher angefangen als der Moment, wo dann gar nichts mehr ging. Ich bin Ende 22 oder Anfang 23 bin ich ausgezogen. Aber die Konflikte waren ja schon die 2-3 Jahre vorher da, wo das Kind da war. Und es hat angefangen mit innerer Unruhe und dieser Angespanntheit und der Reizbarkeit, die man ja aber noch einfach auf das schieben kann. Ja, es ist halt einfach viel und wir haben Stress in der Beziehung. Mhm. Und irgendwann habe ich dann in der Arbeit die erste Panikattacke gehabt und habe ja nicht gewusst, was das ist. Ich hatte früher, also ich hatte noch nie irgendwelche Angstbeschwerden, also Angstbeschwerden, Existenzängste, ja, mhm. aber keine, ich sage jetzt mal, keine von Angst ausgelösten psychischen Probleme. Am Anfang dachte ich, ich kriege einen Herzinfarkt. Das war es jetzt einfach, bis ich dann recherchiert habe, was das sein könnte und so. Und dann kamen massive Schlafstörungen dazu. Das heißt, selbst wenn die Kleine geschlafen hat, was sie sehr lange ja nicht sehr gut getan hat, lag ich wach und habe drüber nachgedacht, über meine ganzen To-Dos für die nächsten Tage. Damit ich nicht ständig aufstehen muss, habe ich irgendwann angefangen, so Post-its neben meinem Bett zu legen, damit ich mir das alles aufschreiben kann, damit ich ja nichts vergesse. Bei mir kamen dann auch irgendwann chronische Schmerzen dazu. Also ich hatte chronische Schulterschmerzen. Ich habe das aber lange nicht mit dieser Überlastung verbunden, sondern habe einfach gedacht, ja, da ist halt wahrscheinlich in der Schulter irgendwas kaputt oder das kommt vom vielen Kind rumtragen. Ich habe aber gerade keine Zeit. Ich schaue das dann irgendwann an und habe das einfach schleifen lassen, bis ich irgendwann meinen Pulli nicht mal mehr so über den Kopf ziehen konnte, weil ich ihn so durch den Arm, also der einen Arm unten ranziehen musste, weil ich den Arm nicht mehr heben konnte. Ja, das wurde eigentlich immer nur noch schlimmer. Und dann bin ich, wenn ich mal vor Erschöpfung eingeschlafen bin, bin ich teilweise nachts mit Herzrasen und Panikattacken wieder aufgewacht. Hm. Weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe das alles nicht, was ich tun müsste.
Und gab es dann irgendwann den Punkt, an dem es dann auch wirklich nicht mehr weiterging?
Mhm. Also ich hatte mir tatsächlich schon Ende 21 habe ich mich dann schon mal bemüht nach einer Therapeutin für mich wegen diesen Panikattacken. Und das ist ja sehr schwierig gewesen, weil entweder haben die gar keine Wartelisten geführt oder ewig lange. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich irgendwie Anfang 22 eine Therapeutin gefunden habe, die mir eigentlich schon in der ersten Sitzung gesagt hat, Frau Pranknin, ich würde Sie gerne krank schreiben. Es geht Ihnen nicht gut, weil ich bin 1,5 Stunden dort gesessen, habe nur geweint. Mhm. Und da habe ich gesagt, es geht nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe keine Zeit für eine Pause. Geben Sie mir, ich hatte das Gefühl, geben Sie mir einfach irgendwas. Sagen Sie mir irgendwas, damit es wieder geht. Ich muss funktionieren. So war ich da noch drauf. Und dann hat sie gesagt, das wird nicht lange gut gehen. Wenn Sie so weitermachen, wird sich Ihr Körper die Pause holen. Geglaubt habe ich es ihr nicht und habe weitergemacht wie zuvor. Habe auch keine Medikamente von ihr bekommen, weil sie gesagt hat, das bringt jetzt nichts. Sie müssen wirklich anfangen, runterzufahren. Und ich habe das dann eigentlich so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, stellen Sie sich doch mal mein Leben vor, wie soll ich denn da runterfahren? Und letztendlich hat es mir dann den Schalter umgelegt in einer Sitzung bei der Arbeit, wo wirklich die höchsten Entscheidungsträger des Unternehmens anwesend waren und es ging um ein großes Event in der Woche drauf, das ich hätte moderieren und leiten sollen. Und wir haben überzogen und irgendwann schaue ich auf die Uhr und merke, verdammt, wenn ich jetzt nicht abfahre, dann komme ich zu spät in die Kita, aber ich kann doch jetzt nicht einfach aufstehen und gehen. Und dann habe ich gemerkt, wie eine Panikattacke ranrollt und dann war so mein Impuls, dass ich einfach aufgestanden bin und gesagt habe, sorry, ich muss gehen und bin rausgerannt. Habe meine Tasche gepackt, bin aus dem Gebäude gerannt und unten vor dem Gebäude weinend zusammengebrochen, hyperventilierend. Und ich habe gemerkt, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du es zu weit getrieben.
Hm. Wie ging, ich stelle mir das vor, sie sitzen da, sie weinen, sie hyperventilieren. Konnten sie überhaupt nach Hause fahren? Wie ging es dann weiter?
Im ersten Moment nicht. Ich habe dann meinen Partner angerufen und gesagt, du musst die Kleine abholen. Ich weiß nicht, ob ich Auto fahren kann. Mhm. Ja, und dann bin ich da eine Zeit lang gesessen und habe irgendwie versucht, das wegzuatmen. Ich kannte das ja schon, aber ich habe einfach gemerkt, das Weinen hört nicht auf. Und irgendwann bin ich dann weinend ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren und zu Hause total erschöpft und taub irgendwie ins Bett gefallen. Und ich habe wirklich auch selbst während dem Schlafen geweint. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich bin aufgewacht auf einem komplett nassen Kissen, aber immer wieder total erschöpft, eingeschlafen, wieder aufgewacht und so. Und dann am nächsten Morgen habe ich gewusst, ja, weinen kann ich nicht zur Arbeit gehen. Das ist schwierig. Und dann habe ich meiner Therapeutin eine SMS geschrieben und ihr gesagt, jetzt ist es soweit, ich brauche ihre Hilfe. Und die hat mich dann gerade angerufen und hat gesagt, also jetzt, Frau Panknin, jetzt ist Zeit, sich zu erholen, das aufzuarbeiten. Jetzt schreibe ich sie erstmal krank und habe ich gesagt, oh mein Gott, muss ich jetzt im Büro anrufen und sagen und so. Und hat sie gesagt, sie können das auch einfach per E-Mail machen. Aber so wie ich das Verhältnis zu ihrem Chef wahrnehme, können sie ihn auch einfach anrufen. Und das habe ich dann gemacht.
Und wie hat er reagiert?
Ich hatte kurz vorher einen Chefwechsel tatsächlich, der aber wirklich schön reagiert hat. Weil ich konnte ja kaum reden. Ich habe dann einfach geschluchzt und gesagt, es tut mir so leid, ich kann nicht kommen. Meine Therapeutin sagt, ich habe eine Erschöpfungsdepression und ich muss mich jetzt erst erholen und ich weiß, ich kann das nächste Woche nicht machen. Und er hat zu mir gesagt, ich habe zwar selber nie die Erfahrung gemacht, aber ich habe im näheren Umfeld Menschen mit Depressionen. Und damit ist nicht zu spaßen, Julia. Das ist genauso eine Krankheit, wie wenn du jetzt einen Herzinfarkt gehabt hättest. Und deswegen, wir kriegen das hin. Und du nimmst dir jetzt Zeit für dich. Mhm. Und er hat dann noch gesagt, und es tut mir leid, dass ich dich nicht davor schützen konnte, dass ich den Gong nicht gehört habe.
Aber es war wieder so ein Gong, wie sie ihn damals auch während der Schwangerschaft hatten, als die Ärztin ihnen gesagt hat, so geht's nicht weiter. Jetzt war es wieder die Situation, dass sie gespürt haben, so geht's nicht weiter. Was wurde dann mit dem Job? Wie ging ihr Leben dann weiter? Also ihr Chef hat gesagt, wir kriegen das hin. Sind sie nochmal zurück? Wie hat sich ihr Leben weiterentwickelt?
Ich habe richtig gehend Schweißausbrüche bekommen bei dem Gedanken daran. Letztendlich relativ schnell beschlossen zu kündigen. Und es war so, dass meine Therapeutin mir massiv davon abgeraten hat, weil sie meinte, solche tiefgreifenden Entscheidungen soll man nicht während einer Depression fällen, weil da sei man wie nicht, da würde man nicht klar denken. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eins ganz klar spüre, dann ist es, dass ich da nicht zurück kann.
Und hat sich ihr Leben danach aufgehellt oder ist es dunkel geblieben oder hat es sich noch weiter verdunkelt?
Also tatsächlich sagt man, dass eine Depression kommt in Wellen. Ich habe 2 Wochen lang geweint, bis ich diese Entscheidung gefällt habe und an dem Tag, wo ich die Kündigung ausgesprochen habe, hat es aufgehört. Und ab dem Moment ging es mir, also da ist eine wahnsinnige Last von mir gefallen oder eine große Angst und ich hatte das Gefühl, ich kriege die Kurve. Es wird gut, es wird gut, es wird gut und es wurde jeden Tag ein bisschen besser. Und dann kam aber irgendwie so ein Monat oder 2 später, ich muss dazu sagen, da war ja dann Sommer, da bin ich dann viel rausgegangen, auch mit der Kleinen, habe gedacht, oh, endlich mal durchatmen, endlich mal nicht den Stress und so. Das heißt, da war das irgendwie auch einfacher, den Rest auszublenden. Und kaum wurde es Herbst, habe ich dann plötzlich realisiert, verdammt, meine ganze Karriere ist weg. Und jetzt bin ich gebrandmarkt mit dem Stempel Burnout, psychische Erkrankung. Oh Gott, alles, was ich mir aufgebaut habe, alles, wofür ich so hart gearbeitet habe, wer soll mich denn jetzt noch einstellen? Und dann hat es die Falltür ist dann nochmal aufgegangen und ich bin sehr tief gefallen, noch um einiges tiefer nach dem Zusammenbruch.
Hatten Sie auch mal nur noch wenig Lebensmut?
Ja, das war dann tatsächlich, also es ist so eine, also was eine Depression unterscheidet, oder na Quatsch, was ein, sag ich jetzt mal, berufsbedingtes Burnout von einem Eltern-Burnout unterscheidet, ist, dass man auch keine Gefühle mehr für das Kind fühlt. Dass es eigentlich nur noch eine Belastung ist, dass man in eine Ohnmacht reinkommt, sich wünscht, man könnte den Job als Mutter oder Vater kündigen, was man ja nicht kann. Und dieses Gefühl nicht mehr, also ich konnte für mein Kind sorgen, aber halt wie ein Roboter. Und dann all diese anderen Symptome, die von einer normalen Depression, die man kennt, wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Erschöpfung, dass irgendwie alles nur noch grau ist, das Essen schmeckt grau, alles, was einem Spaß gemacht hat, ist grau. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe unglaublich gerne Menschen um mich rum, gehe gern essen, ins Theater oder auch mal zum Tanzen. Das hat sich alles nur noch wie eine Herkulesaufgabe angefühlt. Und da kam dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, wieso sollte ich denn so weiterleben? Es gibt ja nichts mehr im Leben, was Spaß macht, was Freude macht. Es ist nur noch schwierig, es ist nur noch traurig, es ist so anstrengend. und gleichzeitig das Gefühl, ich bin einfach für alle um mich herum nur eine Belastung.
Wie wurden Sie aufgefangen? Wie haben Sie selbst versucht, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, was ja nicht leicht ist, wenn man da ist?
Ja, ich habe das Glück, dass meine beste Freundin auch schon Kontakt hatte mit einer Erschöpfungsdepression oder mit Depressionen und ich sie immer anrufen konnte, in der ganzen Zeit dann. An dem Tag, wo ich das Gefühl hatte, es wäre jetzt besser, vom Balkon zu springen, habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich mag nicht mehr. Und dann hat sie was gesagt, was mir mega geholfen hat. Sie hat gesagt, Julia, das, was du jetzt gerade fühlst, ist nur ein Symptom. Das gehört zu einer Depression, das kann bei jeder Depression auftauchen. Das ist genau das Gleiche wie die Tatsache, dass du so müde bist oder dass du nicht essen magst. Aber das bist nicht du, das ist ein Symptom und dagegen kann man angehen. Mhm. Und dann hat sie mir das Versprechen abgenommen, dass ich in diesem Moment noch eine SMS an meine Therapeutin schreibe. Es war Sonntagabend, das weiß ich noch, damit die mich am nächsten Tag gerade anruft. Und dass wir dann eben doch drüber sprechen, ob es vielleicht Medikamente nötig wären oder was die nächsten Steps sind, jetzt sage ich mal. Mhm. Die hat mich dann auch gerade angerufen und einberufen und dann habe ich von mir aus gesagt, ich glaube, ich muss in eine Klinik. Mhm. Ich schaffe das alleine nicht.
Und Sie sagen ja, das war eine gute Entscheidung. Das war eine ganz wichtige Entscheidung. Was haben Sie dort über sich gelernt?
Für mich war das die beste Entscheidung meines Lebens und dort habe ich Dinge fürs Leben gelernt. Und ich glaube wirklich, dass ich seitdem, wie soll ich das sagen, dass ich ein anderer Mensch geworden bin und immer noch daran arbeite, einfach mehr mit mir selber im Kontakt zu sein. Und das aber dort angefangen hat und ich dort überhaupt gelernt habe, rauszufinden, wer ich bin. Mhm. Und also in Bezug auf meine Tochter war es so, dass ich innerhalb kürzester Zeit Veränderungen gespürt habe. Also am Anfang, wo ich eingecheckt bin, hat man mir gesagt, sie würden eigentlich davon abraten, die ersten ein, zwei Wochenenden nach Hause zu gehen, aber wenn es nicht anders geht. Und ich hatte das Gefühl, ja, das kann ich jetzt meinem Ex-Partner, damals hatte ich mich ja schon getrennt, nicht antun. Also komme ich sicher an den Wochenenden nach Hause, auch da wieder das Pflichtbewusstsein und nehme sie im wenigstens Samstag, Sonntag ab. Mhm. Und das erste Wochenende war schrecklich. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, nach Hause zu gehen, das nicht auf die Reihe zu kriegen. Und dann war es aber eigentlich wie vorher. Ich habe funktioniert, ich habe einfach nichts gefühlt. Aber innerhalb kürzester Zeit in der Klinik hat sich das verändert und ich habe wieder angefangen, mich auf die Wochenenden zu freuen und auf die Kleine zu freuen und dann die Zeit auch wirklich wieder genießen zu können und die Liebe wieder zu spüren.
Welche Auswirkungen hatte das jetzt auf Ihr äußeres Leben? Also zu welcher Kombination aus Muttersein, Arbeiten? Wie geht's Ihnen da heute? Wie sieht Ihr Leben aus?
Ich habe irgendwann, also ich habe in dieser ganzen Zeit, ich war ja dann 1,5 Jahre raus, also krankgeschrieben, habe ich sehr, sehr viel gelesen. Ja, nicht nur realisiert, was in mir drin nicht gestimmt hat, was halt da falsch geprägt war und dazu geführt hat, dass ich ständig über meine Grenzen absteigen lassen und mich wahnsinnig am äußeren Feedback orientiert habe, habe ich sehr viel darüber gelesen, was in unserem System nicht funktioniert und dass halt sehr viele Mütter an diesen krassen Herausforderungen und Erwartungen strugglen. Das hat irgendwann dazu geführt, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und drüber reden wollte, dass das nicht in Ordnung ist. Dass wir natürlich unsere Prägungen haben, die wir aber zum Teil eben auch durch unsere Sozialisierung als Frauen, wo wir einfach sehen, dass wir einfach für Kinder und alles, was mit Emotionen zu tun hat, zuständig sind, aber eben auch mit den Rahmenbedingungen und der Politik zu tun haben und den Rahmenbedingungen im Geschäft, in der Wirtschaft. Und dann habe ich einen Post auf LinkedIn abgesetzt darüber und habe offen über meinen Mom-Burnout geschrieben und gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir Frauen ausbrennen lassen, die wir eigentlich mega am Arbeitsmarkt brauchen könnten. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte meine Fähigkeiten und meinen Drive für was einsetzen, was unserer Gesellschaft gut tut.
Und das machen Sie wie?
Ich habe, erstens rede ich sehr offen darüber, damit sich andere Frauen sich nicht alleine fühlen und wissen, sie können sich Hilfe holen, sie sollen sich Hilfe holen, sie dürfen sich Hilfe holen. Mhm. Und ich habe aber gleichzeitig dann eben gemerkt, dass da so viele Frauen da draußen sind, die sich nicht trauen, offen darüber zu reden, weil sie Angst haben vor Einschnitten in ihrer Karriere, dass die einen sicheren Raum brauchen, wo sie sich austauschen können. und habe Mami Brennt gegründet. Mami Brennt ist eine Online-Plattform, eine Online-Community für berufstätige Mütter, die den Spagat zwischen Beruf und Familie ebenfalls als anstrengend empfinden. Die müssen bitte noch nicht ausgebrannt sein. Natürlich haben wir einige drauf, die schon ausgebrannt sind, aber es gibt ja auch diesen Begriff Burn On, dieses ständig on the edge. Man ist kurz vorm Absturz und irgendwie kriegt man es noch hin. Aber wenn jetzt quasi noch die Großeltern ausbrennen, dann ist oder ausfallen, dann ist vorbei. Also die Frauen, und wir sind sehr viele, die Frauen, die einfach merken, diese Doppelbelastung macht mich fertig. Mhm. Und ich kann nicht drüber reden, weil jeder sagt, ja, da mussten wir alle durch.
Mhm. Und wenn Sie es für sich zusammenfassen würden, ich frage das immer am Ende des Podcasts, nun haben Sie schon viel gesagt, was Sie gerade antreibt, aber was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Ist es das oder kommen andere Dinge hinzu?
Also meine Tochter wird immer am wichtigsten sein. Ich habe außerdem heute eine neue Partnerschaft, die mir sehr wichtig ist. Meine Freundinnen sind mir unglaublich wichtig. Und die Arbeit, die ich tue, die erfüllt mich und treibt mich an, weil sie das Potenzial hat, was zu verändern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Aber es ist heute ausbalanciert. Mein Privatleben ist heute nicht mehr Nebenschauplatz, sondern meine Tochter ist auch keine Nebendarstellerin mehr, sondern Hauptdarstellerin. Das heißt, ich habe heute keine Probleme mehr damit, wenn meine Tochter krank ist, meine Meetings abzusagen, zu sagen, meine Tochter ist krank. Punkt. Das hat sich schon verändert.
Vielen Dank, Frau Panknin. Es ist schön zu hören, dass Sie da stehen, wo Sie heute sind. Dankeschön.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Es war sehr schön.
Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, bleiben Sie uns gerne treu. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Und wenn Sie sich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Gastgeber treffen jede Woche verschiedene Familien, lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.